Liebe Martina, was passiert, wenn die glamouröseste Frau Europas plötzlich alles verliert?
Dann wird aus der Kaiserin des Glamours eine der tragischsten und zugleich auch faszinierendsten Frauen des 19. Jahrhunderts.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Geschichte mit mir im Studio wie immer, Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
Eine Frau mit roten Haaren, da könntest du sein, verändert im 19. Jahrhundert nicht nur die Mode, sondern erfindet praktisch das moderne Influencer-System. Millionen Frauen kopieren sie, Designer werden zu Stars, also alles, was wir aus Instagram kennen, hat es ja schon mal gegeben. Paris wird Luxusmetropole und am Ende steht diese Kaiserin als alte Frau allein in den Ruinen ihrer Welt. Denn wir sprechen heute über Eugénie de Monticchio. Sie gilt heute als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der modernen Modegeschichte. Die gebürtige spanische Gräfin von Monticchio wird durch ihre Heirat mit Napoleon III. Zur Kaiserin Frankreichs. Heute gilt sie als erste globale Stilikone. Was ist das Besondere an Eugénie und warum sie und keine andere?
Also ich muss zuerst mal sagen, ich bin ein riesiger Fan von Eugénie und ich finde, sie ist doch eine historische Frauenpersönlichkeit, über die man gar nicht genug sprechen kann. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, mit Eugénie beginnt etwas völlig Neues, nämlich dieses erste moderne Zusammenspiel aus prominenter Persönlichkeit, Designer, Medien und der Luxusindustrie. Und viele Historiker sehen ja in Eugénie deshalb, so wie du das vorher gesagt hast, die erste globale Modeikone der Geschichte. Und das ist halt so wahnsinnig spannend. Eugénie ist ein wirkliches Glanzlicht ihrer Zeit. Und vor allem, sie ist aus Frankreichs Geschichte nicht wegzudenken. Aber ihre Wirkung reicht natürlich weit über die Grenzen Frankreichs hinaus.
Als Napoleon III. 1852 Kaiser wird, übrigens Fun Fact am Rande, mittels Volksabstimmung, ist ja auch eher unüblich, dass es so rennt, und Eugénie kurz darauf an den Pariser Hof kommt, befindet sich Frankreich in einer Phase des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs. Das zweite französische Kaiserreich braucht Glanz, Prestige und internationale Strahlkraft.
Und da kommt jetzt diese unglaubliche Eugénie ins Spiel. Sie erkennt nämlich früh, dass Mode viel mehr sein kann als bloßer Luxus. Und für sie und unter ihr wird Kleidung zu einem wirklichen politischen und auch wirtschaftlichen Instrument. Und das Ziel von Eugénie ist ganz klar, Frankreich soll zur führenden Luxusnation Europas werden. Und bevor wir jetzt ins Detail gehen, schauen wir uns mal die Herkunft von Eugénie an. Eugénie de Monticchio kommt im Mai 1826 in Granada in Spanien zur Welt. Der Name ist irrelang und der Name besteht aus spanischen Teilen und aus englischen Teilen. Und da zeigt sich schon ihre interessante und auch außergewöhnliche Herkunft.
Warte, müssen wir kurz vorlesen, der ist so schön.
Bitte, lies ihn vor.
Ich blamier mich jetzt sicher mit der Aussprache, aber ich probiere es.
Ja, bitte.
Maria Eugénie Ignacia Agustina de Palafox Pontocarrero de Guzmán y Kirkpatrick.
Ja, und
wahrscheinlich hätte es Kirkpatrick heißen sollen,
genau.
Aber die haben sicher in Spanien Kirkpatrick gesagt.
Genau, aber gehen wir jetzt gleich ein auf Kirkpatrick, wie es wahrscheinlich richtig ausgesprochen wird. Das ist spannend, diesen Teil des Namens hat die Mutter hineingebracht. Und die Mutter ist nicht Spanierin gewesen, sondern die Mutter von Eugénie stammt aus einer schottisch-irischen Familie. War auch eine sehr interessante Frau, die war schon extrem ehrgeizig, intelligent und gesellschaftlich extrem gut vernetzt. Die Mutter hat sich schon in höheren aristokratischen Kreisen bewegt und die will jetzt ihre Tochter ganz gezielt in Europas höchste Gesellschaft einführen. Das heißt, allein durch diese familiäre Konstellation wächst jetzt Eugénie ungewöhnlich international auf für die damalige Zeit in Spanien. Sie hält sich oft in Paris auf mit ihren Eltern, in London. Und die Familie besucht außerdem immer die mondänsten Kuhorte von Europas, also dort, wo sich immer die große, weite Welt traf, die Reichen und die Schönen. Das alles prägt schon mal ihre Jugend. Eugénie spricht mehrere Sprachen fließend. Auch das ist für eine Frau ihrer Zeit eher ungewöhnlich. Sie hat außerdem sehr, sehr viel Bildung erfahren dürfen. Und was auch sehr spannend ist an ihr, anders als andere aristokratische Frauen des 19. Jahrhunderts, interessiert sie sich eben nicht nur für Mode und Sticken und für diese ganzen klassischen Dinge, die man Mädchen nahegebracht hat, sondern auch für Politik, für Geschichte, interessanterweise für Archäologie und das ist besonders spannend, für internationale Diplomatie. Kurz nur, weil es in dieser Folge auch um Look geht, wie hat Eugénie denn ausgesehen? Sie hatte auffallend rote Haare. Das ist insofern interessant, weil das damals kein Schönheitsideal war. Und umso bemerkenswerter ist es, dass Eugénie jetzt selbst zu einem Schönheitsideal werden wird. Und was auch wichtig ist, sie war relativ groß für eine Frau der damaligen Zeit, nämlich 1,70 Meter groß. Und das wird später für sie wichtig, weil sie dann quasi so das First Mannequin von Frankreich wird.
Eugenie lernt Napoleon III. Anfang der 1850er Jahre in Paris kennen, dass er diese Welt aus Bällen, Salons, höfischen Empfängern, die ihm damals das politische und gesellschaftliche Zentrum Europas gebildet haben. Napoleon III., der Neffe von Napoleon Bonaparte, ist zu diesem Zeitpunkt bereits Präsident Frankreichs und bewegt sich ständig in den Pariser Eliten. Wie verläuft das erste Zusammentreffen?
Also das war ja, bevor Napoleon III. Dann Kaiser wurde, durch die Volksabstimmung, die du vorher erwähnt hast. Berühmt wird die erste Phase ihrer Beziehung, also das Kennenlernen, wegen eines legendären Satzes, den Eugenie sagt. Und dieser Satz zeigt so richtig ihren Witz und ihre Schlagfertigkeit. Man muss sich das so vorstellen, Napoleon III. War ein Schwerenöter, wie man damals gesagt hat, einer, der nichts auslässt, der zahlreiche Affären immer gehabt hat mit Aristokratinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Und Napoleon soll Eugenie beim ersten Zusammentreffen, bei dem Empfang, gefragt haben, welchen Weg er zu ihrem Herzen nehmen müsse. Und ihre berühmte Antwort lautete angeblich, durch die Kapelle, Sire. Das heißt, mit anderen Worten, das war klar, also diese Frau will keine Mätresse eines mächtigen Politikers werden, sondern wenn, dann überhaupt nur die legitime Ehefrau. Und er war halt ganz hingerissen von dieser Schlagfertigkeit.
Und die hat letztlich ja dann auch gefruchtet, denn Napoleon III. Entscheidet sich schließlich für die spanisch-irische Gräfin Eugenie Montijo. Am 29. Jänner 1853 heiraten die beiden in Paris.
Dass sie dann wirklich tatsächlich seine Ehefrau wird, hat damals viele überrascht, weil beim französischen Hof hat man erwartet, dass Napoleon III., der jetzt schon Kaiser ist, also im Jahr 1853 ist er schon Kaiser der Franzosen, da hat man eben erwartet, dass er eine Prinzessin aus einem regierenden Königshaus heiraten wird. Man hat damals mit einer strategisch-dynastischen Ehe gerechnet oder zumindest mit einer Prinzessin aus einer Nebenlinie eines regierenden Hauses. Stattdessen hat sich dieser Kaiser für diese spanische Adlige ohne königlichen Rang entschieden und genau das hat die Hochzeit zur Sensation gemacht. Allerdings gab es damals auch viel Gehässigkeit, weil manche Höflinge schockiert reagiert haben, dass es eben nur die Spanierin wurde. Also konservative Aristokraten haben, wenn sie von Eugenie gesprochen haben, immer nur über die Spanierin gesprochen. Weil Eugenie zwar eine Hochadlige war, aber keine Prinzessin. Und das war damals ein Riesenunterschied. Also das sind Rangdiskussionen, die man sich heute nicht vorstellen kann. Jetzt fiel dann schnell das Wort unstandesgemäß, etwas, das Eugenie ihr Leben lang geärgert hat und das sie vermutlich aber auch angetrieben hat, zu beweisen, dass sie eine echte, unter Anführungszeichen, Kaiserin sein kann. Aber die Bevölkerung mochte diese romantische Geschichte. Und Napoleon, der ja immer sehr smart war, der immer gewusst hat, was er wann sagt, hat auch öffentlich erklärt, er habe sich bewusst für eine Frau entschieden, die er liebt. Jetzt hat er sie natürlich geliebt, aber auch das hat er immer natürlich propagandistisch ausgewertet. Und weil du vorhin angesprochen hast, es wird jetzt doch die Hochzeit wieder ein Thema, dass Napoleon III. Mittels Volksabstimmung zum Kaiser der Franzosen gewählt wurde. Weißt du, wo die Mehrheiten hergehabt hat?
Na, ziemlich sicher nicht vom Adel, weil das waren A, zu wenige und B, hatten die Erstaunensdünkel.
Genau, ich meine, es waren die Bauern, es war die Landbevölkerung, es waren Teile der Arbeiter und vor allem die unteren Schichten und die katholisch-konservativen Kreise, die ihn gewählt haben. Und diese einfachen Menschen, unter Anführungszeichen, die haben jetzt keinen Unterschied gemacht zwischen Aristokratin oder Frau von königlichem Geblüt. Das heißt, bei denen, bei seinem Kernklientel, würde man heute sagen, ist diese Liebeshochzeit enorm gut angekommen. Und Napoleon, wie vorher schon erwähnt, ein schlauer Fuchs, hat das natürlich gleich im Sinne von moderner PR hervorragend genutzt. Und für seine katholisch-konservativen Anhänger war die superkatholische Eugenie, wenn sie war Spanierin, sowieso ideal.
Ja, vor allem durch die Kapelle. Ich meine, da hat sie das ja schon vorgegeben,
stimmt,
wie sie das eigentlich sieht. Die Hochzeit wird zu einem gigantischen Medienereignis des 19. Jahrhunderts. Ganz Europa berichtet darüber, Zeitungen, Illustrationen, Lithografien. Fast wie heute bei einer royalen Hochzeit, oder?
Ja, das war so richtig eine richtige Society-Hochzeit, quasi der Moderne. Wie du schon gesagt hast, die Zeitungen haben Sonderausgaben herausgebracht, Lithografien gab es, Magazine gab es ja damals schon sehr viele. Und was bei Eugenie schlagend wird, wir befinden uns ja genau in jener Zeit, also Mitte der 1850er Jahre, als sich die Fotografie als neues Medium jetzt komplett durchsetzt. Und kurz darauf, zwei, drei Jahre später, werden massenhaft Fotografien von Eugenie verkauft. Das heißt, viele Menschen kennen das Gesicht der Kaiserin bereits kurz nach der Hochzeit. Und zwar, muss man sich wirklich vorstellen, Jahrzehnte vor Kino oder TV. Und damals wie heute steht natürlich das Hochzeitskleid im Mittelpunkt. Und europaweit wusste man, was Eugenie getragen hat. Jede modeinteressierte Frau Europa wusste, wie das Kleid aussah. Schwerer weißer Satin, kostbare Spitze, eine extrem lange Schleppe und Orangenblüten im Haar, wie es halt auch sehr üblich war im 19. Jahrhundert. Dieser Stil von Eugénie ist angekommen und vor allem, er wird gleich europaweit kopiert.
Schon wenige Wochen später erscheinen Modezeichnungen des Kleides in internationalen Journalen und Frauen lassen sich dann ähnliche Kleider mit dem schönen Titel à la Eugénie anfertigen. Schon damals beginnt jener enorme öffentliche Starkult, der Eugénie später zur ersten internationalen Modeikone machen wird.
Ja, weil eben diese Hochzeit diese enorme symbolische Bedeutung auch gehabt hat. Napoleon III. Braucht jetzt für dieses sehr, sehr junge Kaiserreich Glanz, Stabilität, dynastische Legitimität und Eugénie wird eine ganz bedeutende Rolle dabei spielen. Eugénie bringt nämlich mit Eleganz, katholische Frömmigkeit, damals im 19. Jahrhundert in Frankreich trotz Revolution immer noch ein Thema, weil die Bevölkerung immer noch überwiegend katholisch ist. Das sind einmal so die Grundvoraussetzungen, die sie hat. Und dazu kommt jetzt natürlich höfischer Glamour, den sie einführt, internationale Aufmerksamkeit für den französischen Hof. Was man sagen muss, ist, dass Eugénie diesen französischen Hof des Zweiten Kaiserreichs praktisch neu aufbaut. Und man sieht sehr schnell, dass sie natürlich weit mehr ist als nur die Ehefrau eines Kaisers. Sie entwickelt sich nämlich zu einer politischen und auch kulturellen Schlüsselfigur des Zweiten Französischen Kaiserreiches. Und sie wird vor allem später als, weil du es schon angesprochen hast, eingangs als Kaiserin des Glamours bekannt. Und der französische Hof versteht natürlich schnell, diese Kaiserin ist nicht nur die Ehefrau eines Herrschers, sondern eben das perfekte Symbol für dieses neue Regime. Allerdings, das muss man auch sagen, Eugénie widmet sich nicht sofort komplett der Mode- und Luxusindustrie. Zuerst einmal nach der Hochzeit 1853 stehen so diese klassischen Elemente im Vordergrund. Sie muss repräsentieren, öffentliche Auftritte wahrnehmen, religiöse Zeremonien, natürlich auch sehr wichtig, diplomatische Empfänge. Aber was sie jetzt erkennt, so in diesen ersten ein, zwei Jahren, wo sie sich quasi eingewöhnt, was sie jetzt erkennt, ist, wie enorm ihre Wirkung ist auf die Öffentlichkeit. Also die Zeitungen beschreiben jedes Detail von den Kleidern, die sie trägt, Stoffe, Farbe, Schmuck, wie das Haar gerichtet ist. Und da wird schnell klar, alles, was diese neue Kaiserin trägt, wird kopiert. Eugénie kann Trends für ganz Europa setzen. Das ist ein richtiges Aha-Erlebnis, als man das merkt. Und dann Mitte der 1850er Jahre beginnt Eugénie Schritt für Schritt ganz bewusst eine Strategie zu entwickeln. Das war damals unglaublich modern gedacht, extrem smart. Und die eigentliche Geburtsstunde von Eugénie als der Modekaiserin, wie wir sie heute kennen, kommt zwei Jahre nach der Hochzeit mit der Pariser Weltausstellung von 1855.
Ja, diese Weltausstellung gehört natürlich zu den großen Prestigemomenten des Zweiten Kaiserreichs unter Napoleon III. Und für Kaiserin Eugénie wird sie zum entscheidenden Schritt zur internationalen Stil- und Modeikone. Die Ausstellung zieht nämlich Millionen Besucher aus ganz Europa an und Napoleon III. Will zeigen, Frankreich ist wieder europäische Großmacht, Paris ist das Zentrum von Luxus, Kunst und Moderne und sein Kaiserreich steht für Fortschritt, Industrie und Eleganz. Welche Rolle spielt Eugénie dabei genau?
Sie wird jetzt noch mehr als zuvor wirklich das Gesicht des Kaiserreichs. Während dieser Weltausstellung erscheint sie ständig. Sie ist bei Empfängen, bei öffentlichen Kutschenfahrten, bei Bällen, bei den offiziellen Staatsbesuchen ist sie natürlich anwesend, bei Kunstpräsentationen. Sie ist wirklich die perfekte First Lady und sie macht das auch ganz großartig. Sie wird der eigentliche Star der Weltausstellung und für viele Besucher ist Eugénie genauso faszinierend wie die Ausstellung mit den ganzen Objekten selbst. Was man nicht vergessen darf, um sie da wirklich richtig einzuordnen, sie kommt ja nicht von einem Hof. Das heißt, sie hat sich das Hofleben und vor allem auch diese Rolle als First Lady erst selbst aneignen müssen. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, wie gut sie das dann macht. Und diese große Pariser Weltausstellung von 1855 wird zum entscheidenden Wendepunkt für Eugénie. Denn jetzt erkennt das Zweite Kaiserreich endgültig, wie stark ihre Wirkung ist auf die Öffentlichkeit, auf den Konsum und vor allem für internationale Trends.
Ja, und ab diesem Zeitpunkt wird Mode dann gezielt Teil französischer Wirtschafts- und Prestigepolitik, was es ja heute eigentlich auch noch ist. Jetzt verwandelt sich Eugénie endgültig von der jungen Kaiserin zur bewusst inszenierten Modekaiserin Europas.
Genau, sie beginnt nämlich jetzt systematisch französische Luxusbranchen zu fördern, weil sie früh erkennt, Mode kann Frankreich wirklich wirtschaftlich stärken. Und unter Eugénie wird diese Unterstützung der Modeindustrie politisch. Also sie setzt sich zum Beispiel massiv ein für die Seidenindustrien in Lyon, für Pariser Schneider, für Spitzenmanufakturen, für Handschuh- und Fächerhersteller. Das waren ja unglaubliche Gewerbe, die es damals gab. Das alles kurbelt mit dieser Aushängefigur den Export von französischen Luxuswaren enorm an. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dahinter steckt immer ein klares politisches Ziel, nämlich Mode wird wieder, muss man betonen, Teil der nationalen französischen Sonderstellung und Frankreich soll erneut Luxusmacht Nummer 1 in Europa werden. Das gab es ja alles schon mal. Das hatten wir schon unter Ludwig dem 14. im 17. Jahrhundert, unter Marie Antoinette im 18. Jahrhundert.
In beiden Fällen übel geendet. Einmal Staatsbankrott, einmal Köpfung.
Ja, aber trotzdem, vorher ist Geld in die Kassen gespült und man kann jetzt auf etwas zurückgreifen, auf eine große Geschichte. Aber jedenfalls, jetzt ist wieder so eine Zeit, jetzt braucht dieses Zweite Kaiserreich im 19. Jahrhundert Glamour und Prestige. Und nebenbei natürlich, das darf man nicht vergessen, Paris soll jetzt auch endlich London kulturell übertreffen, weil auch diese Weltausstellung 1855 war ja kein Zufall. Kurz vorher gab es ja die berühmte in London, wo die ganze Welt auf London geblickt hat. Das heißt, man sieht, da war schon so ein bisschen ein kulturelles Übertrumpfen, soll auch dabei sein im Spiel. Aber genau hier wird jetzt Eugénie zentral, weil sie ist die eine Person, die das alles ins Rollen bringt. Und jetzt werden alle ihre Auftritte praktisch eine staatliche Werbung für die französische Luxusindustrie. Und Eugénie versteht die Kleidung, durch ihre Kleidung, durch ihre Vorbildwirkung, kann sie eine wirtschaftliche und kulturelle Wirkung erzeugen. Und sie nutzt jetzt ganz gezielt die Mode zur Repräsentation, als Prestigeinstrument und damit auch zur Förderung der französischen Industrie. Und unter Eugénie wird die Mode Teil dieser modernen Imagepolitik, so muss man das ausdrücken, des Staates. Und darin ist sie unglaublich erfolgreich.
Mode wird unter Eugénie de Monticchio erstmals zu einem gigantischen Wirtschaftsfaktor und zugleich auch zu einer mittelfranzösischen Softpower. Paris entwickelt sich dadurch endgültig zur Modehauptstadt Europas. Die wichtigste Figur an Eugénies Seite ist der Modeschöpfer Charles Frederick Worth, der in Paris arbeitende Brite, revolutioniert die Modewelt grundlegend und gilt heute als Begründer der modernen Haute Couture. Das also sprich Gewand, das man nicht trauen kann.
Nein, ein Gewand, das wegweisend ist für alle. Das geht ja in der Wertschöpfungskette komplett nach unten. Nein, das war ein super Duo, die Kaiserin und der Modeschöpfer. Und man kann diese Kombination aus Eugénie und Charles Worth überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Das ist wirklich der Moment in der Modegeschichte. Das ist die Geburtsstunde der Haute Couture. Um ihn ein bisschen einzuordnen, vor Charles Worth haben Schneider anonym gearbeitet. Das heißt, die Kundinnen haben selbst bestimmt, wie ihre Kleider ausgesehen haben. Mode war vor allem Handwerk. Das heißt, man sagt, ich möchte das so, ich möchte ein Kleid in dieser Farbe. Und man war halt dann einfach nur der Kunde, der das gemacht hat. Und der Worth, oder er selbst, ja, verändert dieses System jetzt radikal. Das heißt, er präsentiert seine eigenen Entwürfe. Er schafft sogar saisonale Kollektionen. Das heißt, er sagt, die Pariserin trägt im Herbst oder im Frühjahr das. Plötzlich kaufen Kundinnen den Stil des Designers. Der Designer selbst wird zur Marke seiner selbst. Und Worth ist außerdem, das ist super spannend an ihm, der erste Modeschöpfer, der seinen Namen in Kleidung einnähen lässt. Also damit entsteht das moderne Designer-Label. Also solltest du zufällig oder deine Frau zu Hause haben ein Kleid und drinnen ist eigentlich Worth, es ist ein Vermögen wert.
Ich schau mal nach im Schrank. Ja.
Mach das
danke
unbedingt.
Für den Tipp.
Und apropos Ehefrau, was er auch gut macht, er ist quasi der Erfinder, also Worth ist der Erfinder von Mannequins, weil er hat seine Frau quasi über den Laufsteg geschickt. Er hat einfach seiner Frau die Kleider anlegen lassen und wenn Kundinnen kamen, hat die das vorgeführt. Das gab es ja vorher auch nicht. Allerdings, so brillant Worth wirklich ist, der entscheidende Durchbruch kommt einfach erst, als Eugénie beginnt, regelmäßig seine Kleider zu tragen. Und natürlich, weißt du, wenn die stilprägendste Frau Europas diese Kleider trägt, dann wird er auch weltberühmt. Und jetzt passiert was, jetzt wollen alle Aristokratinnen aus ganz Europa nur mehr Kleider à la Eugénie, made by Charles Worth, haben. Reiche Amerikanerinnen zum Beispiel reisen jetzt nach Paris, um bei Worth einzukaufen. Und Eugénie hat auch einen Gewinn davon, weil sie ist jetzt wirklich die berühmteste Stilfigur Europas. Paris wird jetzt unter ihr endgültig zur Hauptstadt von Luxus und Haute Couture. Das ist eben neu. Millionen Frauen kopieren den Stil. Und der französische Kaiserhof wird zum glamourösesten Laufsteg der Welt. Also das müssen wunderbare Bilder gewesen sein damals.
Ich habe leider nichts von Charles Worth zu Hause, aber ich sehe einen Pulli von Woolworth. Das könnte sich ausgehen.
Nicht ganz das Gleiche, aber.
Schade. Aber hinter all dem Glanz steckt noch eine andere Eugénie, eine politisch denkende Kaiserin, eine überzeugte Katholikin und eine Frau, die erleben wird, wie ihr gesamtes Imperium zusammenbricht. Denn aus der Kaiserin des Glamours wird schon wenige Jahre später eine Exilkaiserin ohne Reich. Darüber sprechen wir im Teil 2 unserer Miniserie über Eugénie de Monticchio. Und damit ihr den nicht versäumt, am besten jetzt den Podcast abonnieren, denn dann kriegt ihr automatisch eine Notification, wenn der online steht. Bis zum nächsten Mal.